Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so spricht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Es muss ein großartiges, ungeheuer beeindruckendes Ereignis gewesen sein, was uns hier im Matthäus-Evangelium geschildert wird. Um ein wenig ermessen zu können, welches die Atmosphäre dort in Jerusalem zu jener Zeit gewesen ist, müssen wir bedenken, dass das Passafest nahe bevorstand. 30 Jahre später ließ ein römischer Statthalter eine Zählung der Lämmer vornehmen, die zum Passafest geschlachtet wurden. Man kam auf ungefähr 250.000 Lämmer. Ihr Lieben, uns genügt ein Lamm. Gottes Lamm, unser Herr Jesus Christus. Als Johannes der Täufer Jesus zu sich kommen sah, da sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wenn ich jetzt hier abschließen würde, dann hätte ich eigentlich schon das Entscheidende gesagt im Blick auf das Evangelium Gottes von seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Nach einer Bestimmung mussten sich damals mindestens 10 Personen ein Passahlamm teilen. Somit müssen sich also zur Zeit des Passafestes ca. 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem und Umgebung aufgehalten haben. Die Stadt quoll über von Menschen, die aus aller Welt gekommen waren, um an diesem jüdischen Fest, dem Höhepunkt des religiösen Lebens in Israel, teilzunehmen. Zum Beispiel der Finanzminister aus Äthiopien, Apostelgeschichte Kapitel 8. Dazu kam, dass die Messias-Erwartung damals auf einem Höhepunkt angelangt war. Man sehnte sich nach dem verheißenen Retter, der endlich Frieden für Israel bringen würde. Unser Herr hätte nach dem Willen seines himmlischen Vaters keinen besseren Zeitpunkt wählen können, um in Jerusalem Einzug zu halten. Es geschah alles unter merkwürdigen, ungewöhnlichen Umständen. Zweitens nach Gottes Wort. Und drittens unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Es geschah unter merkwürdigen, ungewöhnlichen Umständen. Der Weg, den Jesus nahm, führte, wie ich las, über das Wadi El-Kelt und die nicht ungefährliche Adumim-Steige, Blutsteige, sowie durch das Wadi El-Hod, zunächst nach Bethanien, dem Wohnsitz von Lazarus, Maria und Martha, und von dort zu dem kleinen Ort Bethphage, Haus der grünen Feigen. Heute liegt das kleine arabische Dorf Etur in der Nähe des alten Bethphage. Bethphage lag am südöstlichen Hang des Ölbergs, der ja für die Geschichte Israels eine besondere Bedeutung hat. Bevor sie diesen Ort erreichen, schickt Jesus zwei seiner Jünger voraus, um für ihn einen Esel zu besorgen, auf dem er in Jerusalem einreiten will. Und als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Die ganze Geschichte macht doch einen sehr ärmlichen Eindruck. Zwar ist der Esel an sich nicht ein Zeichen der Armut, durchaus nicht. Nach 1. Könige 1 wurde Salomo auf einem Esel zur Gihon-Quelle geführt, um dort zum König gesalbt zu werden. Doch Markus berichtet uns in seinem Evangelium, dass der Esel ausgeliehen war. Er gehörte dem Herrn Jesus nicht. Auch sonst ist beim Einzug Jesu nicht viel von königlicher Pracht und Hoheit zu sehen, wie sonst bei einem Regenten in dieser Welt. Sein Weg war nicht bedeckt mit kostbaren Teppichen, so schreibt Rienecker, sondern mit den schmutzigen, schweißgetränkten Gewändern der Pilger, geschmückt nicht mit kunstvollen Girlanden, sondern mit schnell abgeschlagenen Zweigen und ausgerissenen Krautbüscheln. Das war alles andere als königlich. Ein merkwürdiger, ein sehr ungewöhnlicher Einzug und Empfang für den Messias. Und doch sah die Menge in ihm offensichtlich den lang ersehnten und verheißenen Messias, wie ihn der Prophet Zacharja geweissagt hatte. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, Zacharja Kapitel 9,9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Offensichtlich hatte das Wirken Jesu in Israel, besonders die Zeichen und Wunder, die er tat, den Eindruck bei ihnen hinterlassen, er sei wohl der Messias. Durch die Weissagung Moses wurde der Messias auch als Prophet bezeichnet. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Nicht, dass man ihn nicht kannte. Wer ist der? Worum handelt es sich bei ihm? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. So bereiteten sie ihre Kleider vor ihm auf dem Wege aus und anerkannten ihn dadurch als König, wie es zum Beispiel damals auch beim Einzug des Königs Jehu geschah, und streuten Zweige auf den Weg. Sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und dabei riefen sie mit lauter Stimme: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das Wort Hosianna hat die Bedeutung rette und war nicht nur eine Bitte um Hilfe, ein Hilferuf, sondern gleichzeitig ein Jubelruf im Blick auf den Anbruch des messianischen Zeitalters. Unser herrlicher Herr zog als Gesandter seines himmlischen Vaters in die Stadt Davids ein. Sanftmütig, nicht mit kriegerischer Absicht auf einem Streitross, sondern um Frieden zu bringen. Auf einem Eselsfüllen, auf dem noch nie, wie Markus uns berichtet, ein Mensch gesessen hat. Vor allen anderen zu Diensten seines Schöpfers. Ein Hinweis wohl auf die gesamte Schöpfung, die Gott dazu geschaffen hatte, ihm zu dienen, uns eingeschlossen. Er kam nicht als einer, der sein Volk unter ein hartes Joch zwingen wollte, wie damals Rehabeam, der Sohn Salomos, es tat, sondern um die Lasten und Nöte seines Volkes auf sich zu nehmen. Es gibt ein wunderbares Wort aus dem Propheten Jesaja: Ich will mit euch beladen sein, sagt der Herr. Mit jedem Einzelnen von uns will er beladen sein. So hat er seinem Volk verheißen, so hat es uns verheißen. Er will sein Volk in Milde und Nachsicht regieren. Als Gemeinde Jesu wissen wir, dass uns durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes das aufgehende Licht aus der Höhe besucht hat, wie es Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, geweissagt hat. Und dass sich unser Herr Jesus Christus nun vom Himmel herab um alles kümmert, was unser Leben ausmacht. Das Wort besuchen im Griechischen hat die Bedeutung von sich kümmern um. Er hat uns besucht vom Himmel herab, um sich um alles zu kümmern, was unser Leben ausmacht. Um die großen Dinge und Entscheidungen, die wir immer wieder zu treffen haben, aber auch um die ganz kleinen, scheinbar oft sehr belanglosen Dinge unseres alltäglichen Lebens. Er muss sich um alles kümmern. Und wir dürfen ihm alles übergeben, damit er sich darin verherrlicht. Das ist das entscheidende Vorzeichen, damit der Vater verherrlicht werde im Sohne. Und von diesem sanftmütigen König wollen wir uns durch seinen Heiligen Geist gewirkt gerne in Dienst nehmen lassen. Denn sein Joch, so sagt der Herr Jesus, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Mit welch einer Selbstverständlichkeit und Vollmacht hatte Jesus die Esel für sich beansprucht. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sagt er zu seinen Jüngern, so spricht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Und in dieser Vollmacht hatte er auch durch sein Wort seine Jünger in die Nachfolge gerufen, und zwar wirksam. Ich will es mal so ausdrücken: Sie konnten diesem Ruf gar nicht widerstehen. Sie wurden von dem Ruf Jesu überwunden. Da machte sich seine Vollmacht bemerkbar, nicht nur an dieser Stelle, sondern gerade auch in dem Ruf an seine Jünger zur Nachfolge. Eine wirksame Berufung, ein wirksamer Ruf, sodass sie ihm nicht widerstehen konnten. Petrus sagt zu ihm: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und er hat sich sicherlich ein wenig darauf eingebildet. Aber hatte keinen Grund dazu. Was ihn in die Nachfolge Jesu hineinführte, war dieser Ruf, war das allmächtige, vollmächtige Wort unseres Herrn Jesus Christus, das auch uns irgendwann in unserem Leben einmal getroffen hat. Es war nicht unsere Entscheidung, sondern es war die Entscheidung Gottes. Es war der Ruf Gottes an uns, der uns überwunden hat. So hat er es mit uns getan, um uns zu erlösen und zum Bau seines Reiches zu gebrauchen. Lass es uns dankbaren Herzens immer wieder im Glauben ergreifen, der Herr bedarf meiner. Es hat einmal ein Gottesmann gesagt, wir brauchen zweierlei Arten von Glauben. Einmal, dass der Herr Jesus uns am Kreuz auf Golgatha erlöst hat mit seinem kostbaren Blut, uns all unsere Schuld und Sünde vergeben hat und dann, dass er uns gebrauchen will. Wir brauchen diesen Glauben, Herr, du willst mich gebrauchen. Der Herr bedarf meiner. Welch ein Vorrecht, diesem König dienen zu dürfen. Diene dem Herrn mit Freuden, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, so heißt es im Psalm 100. Manchmal empfinden wir den Dienst für Gott als eine drückende Last. Aber das sollte uns zutiefst beschämen. Was haben wir doch für einen Herrn, für einen Dienstherrn? Was haben wir für einen Vorgesetzten? Was haben wir für einen König? Wir sollten ihm gerne dienen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Alles, was hier berichtet wird, geschah zweitens nach Gottes Wort. Es war also ein ungewöhnliches, ein merkwürdiges Geschehen, das wir hier vor Augen haben. Und es geschah alles, was uns hier von Matthäus berichtet wird, nach dem Willen Gottes, nach Gottes Wort. So lesen wir ja auch. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Und dann kommt dieses wunderbare Wort, diese Weissagung aus dem Propheten Sacharja. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, wollen wir dick unterstreichen, ne? Sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Was hier geschah, hatte der Prophet Sacharja bereits vor vielen Jahrhunderten prophezeit. Jesus erfüllte diese Prophezeiung, wie er später auch Jesaja Kapitel 53 erfüllte. Sehr oft heißt es im Matthäus-Evangelium, auf das erfüllt würde. Das war dem Matthäus ganz wichtig. Es ist immer wieder deutlich zu machen, dass alttestamentliche Schriftstellen sich in der Person unseres Herrn Jesus erfüllt haben. Altes und Neues Testament gehören zusammen. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das gilt auch dafür. Auf das erfüllt würde. Alles geschah nach Gottes Willen und Plan, vorausgesagt im Wort Gottes. So werden auch die noch ausstehenden Verheißungen Gottes für die Zukunft in Erfüllung gehen, ganz gewiss, ihr Lieben. Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. All das, was Gott von Ewigkeit her beschlossen hat, auch für die Zukunft, für das, was noch kommen wird, wird und muss kommen nach dem ewigen Ratschluss Gottes. Was ich beschlossen habe, sagt der Herr, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Und das Wort aus meinem Munde wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Herrliche Worte aus dem Propheten Jesaja. Es läuft alles in dieser Welt und auch in unserem persönlichen kleinen Leben nach dem Plan und Vorsatz Gottes ab. Unser Herr Jesus wurde als das Lamm Gottes ausersehen vor Grundlegung der Welt, bevor diese Welt geschaffen wurde. Der Heilsplan Gottes steht von Ewigkeit her fest. Welch ein Trost für die Gemeinde Jesu, besonders in Zeiten der Trübsal. Des Herrn Plan, so lesen wir Jesaja Kapitel 53, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen, durch die Hand des Messias, durch die Hand unseres Herrn Jesus Christus. Ist sein Plan schon gelungen? Es ist im Grunde genommen alles schon fix und fertig und wird nur am Ende der Zeit offenbar werden, was Gott längst beschlossen und längst getan hat in seinem Lebenssohn. Es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. auch was dein und mein Leben betrifft. Wir brauchen das Steuer unseres Lebens nicht in die eigene Hand zu nehmen, wie es in einer Werbung heißt. Manche Menschen meinen, so heißt es in dieser Werbung, alles sei vorherbestimmt. Wir nehmen das Steuer selbst in die Hand. Das ist der Mensch, der moderne Mensch, der Mensch unserer Zeit. Wir schaffen das. Wir lenken unser Leben selbst. Wie dankbar dürfen wir sein. Wir brauchen das Steuer unseres Lebens nicht in die eigene Hand zu nehmen, sondern wir wandeln in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, Epheser 2. Und so geschah auch der Einzug Jesu in Jerusalem pünktlich nach dem Willen und Wort Gottes. Und nun zum dritten Punkt. Dieser Einzug Jesu in Jerusalem geschah unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Wer damals mit dabei war, hat mit Sicherheit nicht mit dem gerechnet, was dann kurze Zeit später auf dem Hügel von Golgatha geschah. Auch die Jünger waren ahnungslos im Blick auf das, was folgte, obwohl Jesus seinen Leidensweg klar und deutlich angekündigt hatte. Dazu Lukas Kapitel 18. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Das war die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung seinen Jüngern gegenüber. Die dritte Ankündigung. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Jesus war der Einzige, der wusste, was geschehen würde. Das Hosianna der Volksmenge würde bald umschlagen in ein Kreuzige ihn. Welch eine Begeisterung schlug dem Herrn Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem entgegen. Von welch einem Jubel war die Menschenmenge erfüllt. Wie konnte die Stimmung im Volk sich so schnell ändern? War dieser Jubel nicht echt? Ich denke schon, dass er echt war. Doch ihre Erwartungen waren falsch. Die Szene, die sich vor ihren Augen abspielte, mag manche der Anwesenden daran erinnert haben, wie die Makkabäeraufstände gegen die Schreckensherrschaft des Antiochus Epiphanes 175 vor Christus zur Befreiung Israels führten und der Tempel neu gereinigt und geweiht wurde. In 2. Makkabäer 10,7 in den Apokryphen ist von der großen Freude dieses Tages die Rede. Sie trugen laubumwundene Stäbe und schöne Zweige und Palmwedel und priesen mit Lobgesängen den, der es gefügt hatte, dass seine heilige Stätte wieder gereinigt wurde. Und in diesem Denken und in dieser Erwartung war man verhaftet. So war man enttäuscht. Und so schlug die anfängliche Begeisterung der großen Menge in hasserfüllte Ablehnung um, weil dieser Messias offensichtlich doch nicht ihren Vorstellungen entsprach. Und selbst die Jünger waren enttäuscht. So lesen wir ja von den Emmausjüngern, als sie dem Herrn unterwegs begegneten, der auferstanden war von den Toten und sie ihn gar nicht erkannten. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Wir aber hofften. Nun hatten sie sich in ihrem Innersten nicht gänzlich von Jesus abgewandt. Sie gehörten nicht zu denen, die Jünger nicht zu denen, die ihn ablehnten und riefen, hinweg mit diesem, kreuzige ihn. Aber sie waren doch verwirrt. Sie wussten nicht, was sie von der ganzen Angelegenheit halten sollten. Sie hatten ganz andere Wünsche, Vorstellungen und Hoffnungen. Offensichtlich hatten sie die alttestamentlichen Prophezeiungen über das Kreuz des Messias überlesen oder nicht verstanden, wie wir gehört haben. Sie verstanden nichts von dem, was Jesus ihnen ankündigte im Blick auf sein Leiden und Sterben am Kreuz, und waren mit einer rein diesseitigen Erwartungshaltung für Israel erfüllt. Die große Masse sah in Jesus den, der ihre religiösen und natürlichen Bedürfnisse stillen sollte. Ihre eigentlichen Bedürfnisse, nämlich frei zu werden von Schuld und Sünde, sahen sie nicht. Insofern war ihre Vorstellung vom Messias und dem Kommen seines Reiches falsch. Eine falsche Vorstellung. Wohl gibt es mancherlei Hinweise im Alten Testament den Blick auf das Kommen des Messias in Herrlichkeit. Aber all die Stellen, die von seinem Leiden, vorhergehenden Leiden und von seinem Tod sprechen, besonders eben auch hier Jesaja 53, all das bezog man auf das Volk Israel oder aber man umging solche Passagen. Und das geschieht auch heute noch, dass mancher Rabbi diesen Text Jesaja 53 einfach außer Acht lässt. Man kann nichts damit anfangen. Und deshalb haben wir doch, und wir haben doch gerade in diesem Text einen wunderbaren Hinweis auf das stellvertretende Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Er trug unsere Sünde, nahm auf sich unsere Krankheit. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott gemartert und geschlagen wäre. Aber er wurde um unserer Missetat willen geschlagen. Stellvertretend. Er hat um unseretwillen gelitten dort am Kreuz. Und das sieht man bis in unsere Tage nicht, bis ihnen die Augen geöffnet werden. Und Gott ist dabei, das zu tun, dieses wunderbare Werk durch seinen Heiligen Geist. Er öffnet vielen in Israel in unserer Zeit schon die Augen für die Herrlichkeit des gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Wie steht es nun mit uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit? Ist Jesus für uns der Garant einer besseren Lebensqualität oder nur der Helfer in äußerer Not, also ein Nothelfer? Das ist ja ganz gewiss auch, ganz gewiss. Um welche Nöte es sich auch immer handeln mag, und zwar immer unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes. Wir haben bereits gesagt, er kümmert sich um alles in unserem Leben. Da ist nichts ausgeklammert. Er sorgt für uns in jeder Hinsicht, innerlich und auch äußerlich. Also er ist ein Nothelfer. Ich will ihm beistehen in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen, so heißt es in einem Psalm. Aber das Eigentliche, worum es ihm zu tun ist, das ist unser Verhältnis zu Gott. Dazu ist er gekommen in diese Welt, ist Mensch geworden, in göttlicher Natur, um uns mit Gott zu versöhnen. Was ist für uns die Hauptsache? Unser Herr lässt sich nicht täuschen, auch nicht durch Advents- und Weihnachtsstimmung. Ich bin aber zuversichtlich, ihr Lieben, dass ihr die frohe Botschaft vom Kommen Jesu in diese Welt verstanden habt und immer besser versteht, dass unser Herr uns am Kreuz von unserer eigensüchtigen Frömmigkeit, die Gott vor ihren Karren spannen will, befreit hat und uns in ihm die volle Gerechtigkeit Gottes geschenkt hat. Damit wir ihm dienen und für ihn da sind, in der Kraft des Heiligen Geistes, den er uns geschenkt hat, der in uns wohnt und in uns wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen zum Wohlgefallen Gottes. Nur so wird unser Jubel das Herz Gottes erfreuen und es ist wahrhaft Advent und Christfest für uns. Dazu segne uns unser Herr. Amen. Wir stehen bitte auf. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns die Augen geöffnet hast für deine Herrlichkeit in deiner Erniedrigung, für deine Herrlichkeit in deiner Erhöhung, in deiner Auferstehung. Und den Blick auf die Tatsache, dass du jetzt in diesem Augenblick zur Rechten der Majestät unseres himmlischen Vaters sitzt und regierst in dieser Welt und regierst auch unser kleines Leben und kümmerst dich um alles, was unser Leben betrifft, in großer Liebe, mit einem barmherzigen, fürsorgenden Herzen. Wir preisen dich und loben dich auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Amen.